Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Kunst und das Theater und die Demokratie und wie und wo die gefährdet ist, das sind zwei unserer Themen heute. Das Spielzeitmotto des Kunstfests in Weimar lautet, wofür wir kämpfen. Wir sprechen mit dessen künstlerischem Leiter. Und ein Bericht über das erste Treppenstufenfestival in Erfurt. Außerdem, und damit fangen wir an, Rilkes Notizbücher im Marbacher Deutschen Literaturarchiv. Fast 100 Jahre lang war das Rilke-Archiv in Gernsbach in Privatbesitz, bevor Marbach es im Dezember 2022 erwerben konnte. Seitdem wird auch schon an der beeindruckenden Sammlung geforscht. Ein paar Zahlen. Rilke hat allein 8.800 Briefe hinterlassen, hunderte private Fotos, viele Zeichnungen, 470 Bücher und 10.000 handschriftliche Seiten mit Entwürfen zu seinem Werk. Eine Erschließung dieses Nachlasses ist nicht nur trockene Papierarbeit. Sie ermöglicht nämlich Einblicke in die Arbeitsweise und die Lebenswelt des berühmten Dichters, die ihn am Ende womöglich lebensnaher, alltagstauglicher und also vollständiger zeigen als bislang gedacht. Mit den 68 Notizbüchern von Rainer Maria Rilke hat man sich in Marbach zuerst beschäftigt. Die ersten 5 wurden digitalisiert und der Forschung zugänglich gemacht. Silke Arning durfte einen Blick mit hineinwerfen.
4 Exemplare hat die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter, herausgesucht. Und schon auf den ersten Blick wird klar, der Dichter hat keinen Wert auf einen durchgestylten, einheitlichen Auftritt seiner Notate gelegt.
Wir haben hier etwas, das heißt Agenda und ist tatsächlich eine Art Kalender mit Daten. Das nächste Taschenbuch ist eine Art Skizzenheft, also das benutzen auch Maler. Und hier finden wir tatsächlich auch kleine Skizzen. Und dieses scheint eher eine Art Adressbuch zu sein, ist auf jeden Fall sehr klein.
Die winzigen Seiten sind eng mit Tinte oder Bleistift beschrieben, Notizen, Texte und Adressen, die er sorgfältig voneinander abzirkelt. Und es gibt Wortlisten. Die Gründe dafür sind unbekannt, meint Sandra Richter. Und sie nimmt Rilkes Kalenderbuch aus dem Jahr 1902 in die Hand. Unter dem 27. Oktober ist ein Eintrag vermerkt, der ganz neue Einblicke vermittelt.
Da ist Rilke nämlich eine Stunde in Claras Atelier. Es wird Abend und sie gehen in die kleine Grimmerie was essen. Daraus lernen wir eine ganze Menge, nämlich, dass er mit seiner Frau Clara Rilke-Westhoff in der Tat auch in Paris noch ein enges Leben geführt hat, dass sie sich miteinander verabredet haben, dass sie sich gesehen haben, anders als man oft meint, weil es oft hieß, sie seien eigentlich getrennt gewesen.
Neben solch eher tagebuchartigen Eintragungen hat Rilke in einem anderen Notizbuch Beobachtungen und Aufschriebe festgehalten, die er für ein konkretes Projekt benötigt, für seine Rodin-Biografie zum Beispiel.
Hier befindet er sich bei Rodin und da schreibt er mit, was er sieht, wie die Werke Rodins sich verhalten, wie die aussehen. Hier nummeriert er die verschiedenen Werke von Rodin. Oder er zeichnet auch mal was, wie hier zum Beispiel Beine.
Die Beine sind noch einigermaßen gut zu erkennen. Der Panther, den der Dichter im Atelier Rodins zeichnet, gerät dagegen eher zu einem schwer identifizierbaren Mischwesen. Die Schrift des in Kalligraphie geschulten Autors ist klar und gut lesbar. Und doch geben seine Notizbücher zumindest in einer Hinsicht noch Rätsel auf.
Was wir hier sehen, ist ganz wichtig. Er legt nämlich Pflanzen in seine Skizzenbücher hinein. Immer dort, wo er etwas besonders wichtig findet. Das war bekannt, er hat das immer mal wieder erwähnt. Aber gesehen hat niemand diese Pflanzen bisher. Insofern ist das neu.
Es sieht aus wie ein hauchzarter kleiner Lavendelzweig, den Sandra Richter in einem durchsichtigen Tütchen dem Notizbuch entnimmt. Das Rilke-Universum war doch bunter als angenommen, meint denn auch die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter.
Der gesamte Autor stellt sich auch ganz anders dar. Als ein Autor, der mitten in der Gesellschaft sich bewegte, im Literaturbetrieb, in den Künstlerkreisen, der viele Personen kennenlernte, seine heute würde man sagen Netzwerke baute und der äußerst akribisch an all seinen Texten gearbeitet hat. Und das war in dieser Form bislang wirklich nicht deutlich.
Sandra Richter im Beitrag von Silke Arning über die ersten digitalisierten Notizbücher aus dem Nachlass des Dichters Rainer Maria Rilke und wie sie sein Bild in der Forschung schärfen oder sogar verändern könnten. Das Kunstfest Weimar ist das größte Festival für zeitgenössische Künste in Ostdeutschland und eines der bedeutendsten Festivals in der Region. Und in diesem Jahr ist der rote Faden durch die fast 50 Projekte, darunter 22 Ur- und Erstaufführungen, die Frage nach der Gefährdung oder der Stärkung der Demokratie. Wofür wir kämpfen, lautet der Slogan des Kunstfestes, und das beinhaltet auch, dass viele der Performer und Festivalgäste aus Ländern kommen, in denen die Demokratie bedroht ist. Schirmherrin der Festspiele in diesem Jahr ist Irina Scherbakowa, Mitbegründerin von Memorial, und sie ist gleich morgen Abend Teil einer Diskussion zum Thema Heimatexil. Rolf C. Hemke, den künstlerischen Leiter des Kunstfests in Weimar, habe ich gefragt, welche Fragen hier debattiert werden.
Das wird sicherlich ein sehr lebhafter Diskurs, weil die Personen, die Teilnehmer aus unterschiedlichen Weltregionen kommen. Neben Irina Scherbakowa ist Omid Rezaei, und als iranischer Exilant ist eine chinesische Lyrikerin, und Ahmad Mansour als israelisch-palästinensisch-deutscher Vertreter sozusagen einer bestimmten Weltregion in dem Gespräch eingebunden. Und wir erwarten uns natürlich eine Reflexion der Folgen der Konflikte oder der politischen Verhältnisse in den jeweiligen Ländern. Und die Frage, es geht natürlich auch um die Frage, wie in den jeweiligen Ankunftsländern die Rezeption ist und wie, was aber auch diese Veränderung des Lebensortes und auch diese Veränderung der Perspektive, die damit einhergeht, mit den Menschen macht, die ins Exil gehen müssen.
Gerade das Migrationsthema ist ja ein heißes Eisen in Ostdeutschland, obwohl hier die Quote, sage ich mal, von Migranten extrem niedrig ist. Und es wird ja vor der Thüringenwahl auch politisch gerne ausgeschlachtet. Das Kunstfest Weimar stellt sich, schreiben Sie, der Thüringenwahl auf welche Weise noch?
Auf sehr unterschiedliche und vielfältige. Wir haben internationale Schwerpunkte, zum Beispiel mit der Ausstellung Das andere Russland über die Arbeit der verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial. Wir haben das Kiew Symphony Orchestra, was das Gedächtnis Buchenwald-Konzert bestreitet. Wir haben einen großen Taiwan-Schwerpunkt mit 6 Ur- und Erstaufführungen aus der kleinen Inselrepublik vor der Küste Rotchinas. Und wir haben aber auch ein sehr umfangreiches Programm, das Josh Kamerun kuratiert und moderiert, das Kabarett im öffentlichen Raum, Bevor wir kippen, wo es um nützliche und unnütze Ausdrucksformen geht, wo wir zur Debatte stellen, was steht eigentlich auf dem Spiel, wenn man mal unsere aktuelle Zivilgesellschaft von extrem rechts betrachtet und schaut, was dort existenziell in Frage gestellt wird. Brauchen wir das wirklich nicht mehr oder sind das vielleicht doch wichtige Faktoren in unserer Gesellschaft? An diesen einzelnen Kapiteln, die wir Abend für Abend dann auf dem Theaterplatz zeigen, am Ende werden wir abstimmen lassen von den Menschen, die vor Ort sind, und fragen, ist das nützlich oder kann das weg? Also wir gehen in einem breiten Spektrum, versuchen wir uns, ich sag mal, positiv gegen die Narrative von extrem rechts zu verhalten, ob das Russland oder China ist oder ob das eben, ich sag mal, Fragen unserer zivilgesellschaftlichen Konstitution betrifft. Also wie gestalten wir unsere eigene Zivilgesellschaft und unser eigenes Miteinander?
Es gibt auch tatsächlich eine Wahlerinnerungsgala am Vorabend der Landtagswahl in Thüringen, die Sandra Hüller zusammen mit dem Comedian René Marik gestaltet. Sowas wirft ja aber auch immer die Frage auf, Herr Hemke, predigen Sie zu den bereits Bekehrten oder erreicht man irgendetwas oder irgendwen sozusagen von der anderen Seite damit?
Also der Titel ist Come As You Are. Wir hoffen, dass der Popularitätsfaktor von Sandra Hüller ausreicht, Menschen ins DNT zu locken, die vielleicht auch nicht unbedingt unserer Meinung sind. Der Abend ist bis auf wenige Restkarten komplett ausverkauft. Also wir dürfen da mit 830 Zuschauern rechnen. Da werden sicherlich Menschen bei sein, die anderer Meinung sind. Auch den Theaterplatz erhoffen wir uns dasselbe. Wir wenden uns an die Menschen, die zu uns kommen und die mit uns ins Gespräch kommen wollen. Wir gehen aber auch mit Projekten raus ins Land. Wir gastieren auch mit einem mobilen Theaterprojekt im Süden Thüringens zum Beispiel, wo die AfD bei den letzten Wahlen jeweils Rekordwerte erreicht hat. Wir versuchen, ins Gespräch zu kommen. Letztlich ist es eine Mutmaßung und eine Hoffnung von uns, dass wir mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Und man erfährt natürlich auch immer mal wieder aus den Gesprächen, dass Menschen anderer Meinung sind. In welcher Umfang, in welcher Quote, wir machen dazu keine Umfragen. Also es ist ein Gesprächsangebot und wir gehen in den öffentlichen Raum. Es ist sehr niederschwellig. Mehr können wir aus unserer Sicht in der Situation dann auch nicht tun.
Sie haben Memorial schon erwähnt und die Ausstellung dazu. Die Organisation hat ja als erste und fast einzige die Sowjetvergangenheit in Russland aufgearbeitet, bevor sie von Putin verboten wurde. Welche Rolle spielt Erinnerungspolitik und die Wahrnehmung dieser Art von Vergangenheit gerade auch jetzt und heute?
Naja, ich finde generell gesamtgesellschaftlich gesprochen ist es eine große Aufgabe, auch eine Verpflichtung aus unserer Geschichte heraus. Was Weimar angeht, ist das natürlich nochmal eine besondere Verfasstheit mit der Geschichte von Buchenwald vor den Türen, und in der DNA des Kunstfests ist ja dieses Gedächtnis-Buchenwald-Konzert sozusagen das große traditionelle Eröffnungskonzert. Ich glaube, man kommt, wenn man den Glanz Weimars feiert mit Bauhaus, mit den großen Klassikern, kommt man nicht drum herum, auch über die schwarzen Seiten der Geschichte zu sprechen. Und insoweit ist es für uns sozusagen eine dauerhafte Aufgabe, daran zu arbeiten. Und ich glaube, es wirkt den Tendenzen entgegen, diese Vergangenheit doch gerne wegzuwischen oder zumindest kleinzureden. Und ich glaube, es ist für uns vital, und solange es das Kunstfest gibt und solange ich hier die Leitung haben werde, wird es immer im Mittelpunkt dieses Festivals stehen.
Gerade ja, weil die AfD Geschichtspolitik nicht nur betreibt, sondern eben für ihre ganz eigenen Zwecke instrumentalisiert.
Unbedingt, richtig. Und da versuchen wir eben, Narrative gegenzusetzen. Das ist genau das, was unsere Hauptaufgabe in diesem Jahr ist, dass wir versuchen, Narrative zu drehen und dass die Menschen, die zu uns kommen, sich auf eine vielfältige und auf eine detaillierte und hoffentlich historisch möglichst auch nachvollziehbare und verifizierbare Art und Weise auseinandersetzen mit dem, wie es wirklich war. Das klingt dann immer so apodiktisch, aber wir versuchen, diesen polemischen Narrativen von extrem rechts eben entgegenzuwirken, und zwar mit einer hohen Detaillierung und mit einer hohen Genauigkeit, um einfach klarzustellen, dass zum Beispiel, ich sag mal, die Geschichte, dass in der Sowjetunion nie aufgearbeitet worden ist, dass die in der Sowjetunion unfassbar viele Menschenrechtsverletzungen passiert sind und dass, ich sag mal, die Geschichte unter Putin heute um keinen dort besser ist und dass es eben furchtbar ist, was die Verbrechen am russischen Volk auch sind.
Was nicht so ganz nahe liegt, aber sich einreiht in die Frage nach den gefährdeten Demokratien, ist der Taiwan-Schwerpunkt des Kunstfests Weimar. Warum dieses Land und was werden Sie zeigen?
Der Taiwan-Schwerpunkt ist ein Herzstück dieses Jahres und geht zurück auf eine sehr kontinuierliche Zusammenarbeit mit taiwanesischen Künstlern. In 4 der 5 Editionen, die ich bisher kuratiert habe, hatten wir taiwanesische Künstler hier in Weimar präsent. Das ist auch dadurch befördert worden, dass als ich das erste Taiwan-Projekt realisiert hatte, ich vom chinesischen Kulturministerium respektive vom chinesischen Kulturinstitut kontaktiert worden bin und gefragt worden bin, ob ich nicht lieber rot-chinesische Künstlerinnen und Künstler in Weimar featuren wollen würde. Da könnte man mir finanziell auch bei helfen. Das hat mich eigentlich gerade darin bestärkt, mich weiter auf Taiwan zu fokussieren, das eine unfassbar vibrierende und sehr effizient und klug finanzierte, geförderte Performance- und Tanzszene hat, die über die ganze Insel verbreitet ist und von der wir hier in 6 Ur- und Erstaufführungen einen kleinen Ausschnitt zeigen, der einfach ein Fenster in die deutschsprachige Kulturszene bieten soll für taiwanesische Künstlerinnen und Künstler, um einfach zu zeigen, wie hoch die eigenständige kulturelle Identität Taiwans ist und wie innovativ diese Szene ist.
Das war Rolf C. Hemke, künstlerischer Leiter des Kunstfests Weimar, das heute mit einem Filmabend beginnt und morgen mit Schirmherrin Irina Scherbakowa und der Diskussion Heimat-Exil Fahrt aufnimmt. Das gerade schon am Rande erwähnte Rumpelpumpeltheater tourt auf einem umgebauten Bühnen-LKW derzeit durchs Land. Schräg, frech und in bester Volkstheatertradition. Es kam auch schon in Erfurt vorbei. Hier im Norden der Stadt, in der Plattenbausiedlung, leben Menschen, die nicht unbedingt zu den berühmten Domfestspielen in der pittoresken Altstadt gehen. Viele von ihnen glauben, nicht gehört und wenig gewertschätzt zu werden. In Südthüringen, das kam auch schon zur Sprache, könnte die AfD bei den Wahlen deshalb Spitzenwerte erreichen. Weshalb jetzt viel auch für niedrigschwellige Kulturangebote getan wird. Die Plattenstufenfestspiele in Erfurt waren ganz anders als die Domfestspiele. Sie sorgten für Kultur und Begegnung vor der eigenen Haustür. 4 Tage lang gab es kreatives Upcycling, Quartierspaziergänge, ein Schrottplatz-Musical, ein Freundschaftsfestival vom Fonds Darstellende Künste in der Reihe »Die Kunst, viele zu bleiben« und vieles andere mehr. Tausende waren da. Matthias Dell über das erste Plattenstufenfestival kurz vor der Wahl in Thüringen, die Aktionen und über die Resonanz.
Es braucht nicht viel für einen idealen Ort, wie dieser Brunnen im Sommer einer ist. Eine kreisrunde Fläche, 12 Düsen im Boden und aus denen schießt das Wasser in hohem Bogen zur Freude der Kinder. Der Brunnen liegt am Platz der Völkerfreundschaft im Ried, einem ab 1969 errichteten Neubaugebiet im Norden Erfurts. Und das Wasser spritzt auch, wenn davor die Plattenstufenfestspiele stattfinden, wie in den vergangenen Tagen.
Wir können leider den Brunnen nicht ausstellen. Es tut mir total leid. Wir haben mit 15 Ämtern gesprochen. Aber das ging dann leider nicht heute.
Erklärt Festivalleiterin Annika Happig vor der Lesung von Annette Kröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. Das Buch der drei trägt den programmatischen Titel »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat«. Und darin geht es auch um Ostfrauenbilder in alten Magazinen.
Und ich muss sagen, in den 70ern überhaupt und in den frühen 80ern gab es hier ein paar wirklich schöne Kurzhaarschnitte. Wäre die Mauer 1979 gefallen, hätten die Ostdeutschen so viel besser in den Geschichtsbüchern ausgesehen.
Die Lesung mit DDR-Bowle aus Westkonservenobst ist eine ostdeutsche Popkulturerzählung, die Identität stiftet über Begriffe wie DSF-Beitrag und zugleich ein Nachdenken über gesellschaftliche Widersprüche. Ein Selbstläufer vor den gut 100 Leuten. Aber so leicht ist das mit der Kulturvermittlung hier nicht, sagt Annika Happig.
Wir arbeiten ganz eng mit den Sozialarbeiterinnen hier im Quartier zusammen. Und das ist unser Door-Opener zu den Menschen hier. Und würden wir das nicht machen, dann würden wir wie ein Alien sein, das hier landet.
Deshalb sind in 4 Tagen Festival 2,5 Wochen Wellness- und Demokratie-Oase vorausgegangen. Ein Container am Platz, kreative Sozialarbeit.
Am Anfang standen alle noch so weit weg, aber mittlerweile kommen die Leute auf den Platz, die Kinder stürmen schon in den Container rein und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und wir haben bis jetzt 600 Leute erreicht in 2,5 Wochen.
Präsenz ist das eine, niedrigschwellige Angebote das andere. Wie der Grand Beauty Salon von Frauke Frech, in dem geflüchtete Menschen auf Spendenbasis tätig werden.
Haare schneiden, Massagen, Make-up und tolle Nail-Looks. Und es geht darum, dass Menschen einfach zusammen erleben können, wie wir uns miteinander ergänzen und sich einfach Erfahrungen gegen Vorurteile stellen und dadurch einfach wieder auch ein neuer Blick auf die Realität auf der Straße entstehen kann.
Bei Anwohnerin Elvira Busse geht die Idee auf, mit abgewandeltem Goethe-Zitat.
Nur wer die Neugier kennt, weiß, was ich leide. Wenn ich das jetzt nicht alles so mitkriege, gell, habe ich Probleme, das zu erfahren, was der andere jetzt denkt.
Der Besuch im Grand Beauty Salon unter freiem Himmel war wie gemacht für die Rentnerin im Rollstuhl.
Ich habe Probleme, beim Friseur reinzukommen. Und dann für 40 Euro mal einen Schnitt ist mir zu teuer für meine Rente. Das wäre einmal im Jahr, wo ich dann zusammensparen müsste, das lohnt sich nicht.
Was auch gut funktioniert, die Western-Show-Parodie des Rumpel-Pumpel-Theater am frühen Freitagabend. Eine Art Kindertheater für Erwachsene, 200 Leute, Kulturvolk und Anwohnende munter gemischt. Besucher Andreas Rassloff.
Das Theaterstück, es war lustig, war ein bisschen eigentümlich, aber war doch sehr, sehr lustig. Kostet keinen Eintritt, es ist eine schöne Aktion, dass hier die Leute in Stadtwörter sich vielleicht mal zusammenfinden. Also es ist eine ganz tolle Sache.
Zur Kunst im öffentlichen Raum gehört bei den Plattenstufenfestspielen aber auch, dass die Stadtreinigung kommt, wenn das Theater läuft. Oder sich andere Dienstleister ihren Weg bahnen. Annika Happig.
Wir sind hier wie die Feuerwehr. Wenn dann der Blutkonservenkurier kommt, was ja total wichtig ist und relevant und einen fetten Kompressor anhat, und dann findet da Theater statt. Das ist das, womit wir dann im öffentlichen Raum, ne, als Theaterschaffende mit umgehen. Ach, es ist eigentlich schön. Der Loll des Tages. Echt, wirklich.
Schöner wäre nur Verstetigung. Happig hat das Festival in diesem Jahr mit kleinem Team und wenig Geld gestemmt. Der Wunsch fürs nächste Jahr?
Gebt doch diesem Festival einfach 50.000 Euro und dann können wir das vervielfachen. Ich brauche doch eine gesicherte Kofinanzierung, um die Bundesmittel auch zu bekommen. Die Menschen hier, die setzen ja Hoffnung auch in uns. Ja? Wenn die merken, ach, da ist mal wieder jemand und da kommt mal wieder was, dann fragen die uns, kommt ihr wieder? Ach, sowas müsste es mehr geben. Und stell dir mal vor, wir kommen dann nicht mehr wieder. Ja? Dann bestätigen wir alles. Alles, was sie jetzt politisch auch frustriert. Alles. Und das möchte ich natürlich nicht.
Wo Kultur auch Sozialarbeit ist und umgekehrt. Matthias Dell über das erste Plattenstufenfestival im Norden von Erfurt. Die Clooney Foundation for Justice ist in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Zur Begründung hieß es von der russischen Generalstaatsanwaltschaft, die Stiftung von US-Schauspieler George Clooney und der Anwältin Amal Clooney arbeite im Hollywood-Stil daran, Russland zu diskreditieren. Sie unterstütze falsche Patrioten, die aus dem Land geflohen sind. Im Juli hatte die Clooney-Stiftung, die gegen Menschenrechtsverletzungen kämpft, zusammen mit weiteren Nichtregierungsorganisationen Klage gegen Russland wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen vor dem UNO-Menschenrechtsausschuss eingereicht. Dabei ging es unter anderem um einen Raketenangriff auf eine ukrainische Stadt in der Region um Odessa vor 2 Jahren. Immer im August zieht das Theatermagazin Die Deutsche Bühne eine Art Saisonbilanz, so auch in diesem Jahr. Gefragt wurden 53 freie Kritikerinnen und Kritiker. Unter anderem danach, an welchem Haus einfach alles am meisten stimmt. In dieser Rubrik war das Schauspielhaus Hamburg eindeutiger Gewinner. Hauptmotiv dabei ist das dortige Großprojekt Anthropolis in der Regie von Hausregisseurin Karin Bayer und Roland Schimmelpfennig als Autor der antiken Serie. Darauf folgen die Oper Frankfurt und das Staatstheater Stuttgart. Bei der Gesamtleistung eines kleineren Hauses war das Theaterhaus Jena der Gewinner. Insgesamt stand der Umgang mit Klassikern im Zentrum vieler Voten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei gingen die Meinungen zu Überschreibungen klassischer Texte recht weit auseinander. Als größten Erregungsmoment der Spielzeit machten viele die Bedrohung von Demokratie und Kunst aus, wie auch Machtmissbrauch in den Institutionen.
Michel, alors aujourd'hui, ce programme très coloré, qu'est-ce que ça va être?
Eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de légumes.
Ah oui.
De la salade. Alors nous allons faire une salade composée, que j'appelle salade gourmande.
Alors pour deux personnes.
Ein Ausschnitt aus einer Kochsendung mit dem Sternekoch Michel Girard. Hier bereitet er gerade einen Salat gourmande zu mit Foie Gras. Für diese Vinaigrette war er durchaus bekannt. Und am Ende wird der Salat dann noch mit Champagner übergossen. Sterne verpflichten. Er galt als ein großer Zauberer der Kochkunst und als Gründer der Nouvelle Cuisine. Michel Girard verteidigte stets die 3 Sterne seines Restaurants Les Prés du Génie in der Gascogne und machte die sogenannte leichte Küche auch genießbar, was ihn aufs Cover des Time Magazin brachte. Für viele Kritiker galt er als einer der größten des 20. Jahrhunderts. Gestern ist Michel Girard im Alter von 91 Jahren gestorben. Berühmt war er für kulinarische Klassiker wie Hühnerei mit Kaviar oder auch seine Terrinen. In einem Interview mit France Inter beschrieb er seine legendäre Geflügelleber-Terrine so. Sie sei von mütterlicher Spontanität. Das sagte er vielleicht deshalb, weil das Ursprungsrezept von einer Frau kam, deren Rezept er dann verfeinerte. Man könne sich in diese Terrine einfach nur reinsetzen. So gut sei sie.
Dans cette terrine, qui était, vous savez, une spontanéité maternelle, on se jette là-dessus, c'est bon, on en reprend.
Soweit die Kulturmeldung.
Ja, und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten. Und dann in den Informationen am Abend geht es unter anderem um den Stand des ukrainischen Vorstoßes um Kursk und den Ampelstreit um die Ukraine-Hilfen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.